Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem Thema, das kaum sichtbar ist, aber eine große Wirkung hat. Besonders in der Weidesaison können die Parasiten Tiergesundheit und die Leistung stark beeinträchtigen. In dieser Folge klären wir, wie du Parasiten frühzeitig erkennst, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie du auch im Ökobetrieb gezielt gegensteuern kannst. Dafür habe ich heute wieder Manuel Mühlbauer von der Beratung für Naturland eingeladen. Schön, dass du dabei bist.
Hi Celine, danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Manuel hat bereits in seiner langjährigen Rinderberatungserfahrung auf vielen Biohöfen den Parasitendruck dank bewährter Maßnahmen eindämmen können. Und davon lernen wir heute. So als Einstieg erstmal, wann hast du, Manuel, gemerkt, dass das Parasitenmanagement viel mehr ist, als ab und zu entwurmen?
Im Endeffekt tatsächlich bei Betrieben, die dann ja schon Schwierigkeiten gehabt haben, weil eben Resistenzen vorlagen und ja, die gemerkt haben, dass einfach die herkömmlichen Entwurmungsmittel an ihre Grenzen stoßen und dass man vorher was machen muss.
Genau, und wir wissen ja jetzt, dass die Parasiten einfach ein komplexeres System sind. Und um das Ganze so ein bisschen mehr zu verstehen, müssen wir nochmal einen Schritt zurück, um wirklich die Parasiten mit ihrem Lebenszyklus anzuschauen.
Kannst du uns da kurz vielleicht sagen, welche typischen Parasitenarten auf der Weide anzutreffen sind?
Ja, das wären Magen-Darm-Würmer, Lungenwürmer und auch Leberegel.
Genau. Wir beziehen uns aber in der heutigen Folge nur auf die Magen-Darm-Würmer und den Leberegel werden wir in einer separaten Folge nochmal genauer betrachten, weil der einfach einen anderen Lebenszyklus hat und nochmal anders komplexer ist. Wenn wir uns jetzt den Magen-Darm-Wurm genauer anschauen, wie sieht denn der Lebenszyklus möglichst einfach erklärt aus?
Die werden übers Weidefutter, also werden die infektiösen Larven aufgenommen vom Tier. Die Larven entwickeln sich dann im Tier zu geschlechtsreifen Würmern, paaren sich und legen Eier. Die Eier werden dann vom Tier ausgeschieden, landen auf der Weide, quasi im Kuhfladen. Daraus entwickelt sich dann oder schlüpft das erste Larvenstadium. Aus dem ersten Larvenstadium entwickelt sich das zweite Larvenstadium und dann das dritte Larvenstadium. Und erst das dritte Larvenstadium ist infektiös, klettert in Anführungszeichen wieder auf die Grashalme und wird vom Tier wieder aufgenommen. Und dann schließt sich im Endeffekt der Kreislauf. Von der Zeit her ist es auch immer ganz wichtig, wie lange das dauert, einfach damit man dann hinterher verstehen, warum die vorbeugenden Maßnahmen funktionieren. Sobald das Tier die infektiöse Larve aufnimmt, dauert es 2 bis 3 Wochen, bis sich der geschlechtsreife Wurm entwickelt hat und zum Eierlegen anfängt. Und wenn dann die Eier ausgeschieden sind, dann dauert dieser Zeitraum vom ersten Larvenstadium bis zur infektiösen Larve ungefähr 2 Wochen. Das ist so ein Schnitt, ja. Es hängt aber sehr von der Witterung ab. Das kann jetzt im Extremfall innerhalb von einer Woche der Fall sein oder im Hochsommer bei Hitze und Trockenheit auch bis zu 6 Wochen dauern.
Mhm. Zu welchen Zeiten im Jahr ist dann das Infektionsrisiko am höchsten? Also du hast jetzt gerade schon den Zyklus angesprochen, aber wenn man jetzt wirklich im Jahresverlauf anschaut, wo ist es da am höchsten?
Im Spätsommer und Herbst, also da haben wir den höchsten Wurmdruck auf der Weide dann. Also wenn ich erstsömmerige Rinder habe, ist es ganz wichtig, dass ich die erstsömmerigen Rinder nicht erst im Herbst auf die Weide tue und dann quasi Tag und Nacht da draußen lasse, weil die schlussendlich sich halt dann, ich schmeißen in Anführungszeichen, ne? Ich würde Rinder quasi, die null Abwehrkräfte haben, in ein wahnsinnig infektiöses Milieu tun. Und dann wären die mit ziemlicher Sicherheit krank und haben auch nicht genügend Zeit, sich Abwehrkräfte aufzubauen. Wenn ich die erst im Herbst raustun kann, weil sie halt erst da das Alter haben, dann sollte ich sie zumindest nur stundenweise raustun. Das wäre wichtig.
Okay, wenn wir jetzt die Symptome genauer anschauen, weil ich muss ja jetzt auch wissen, als Rinderhalter,
Auf was muss ich achten? Woran erkenne ich, dass eventuell meine Tiere mit Parasiten befallen sind? Kannst du da vielleicht so, eben wenn wir jetzt uns beziehen auf den Magen-Darm-Wurm eben, was da so die häufigsten Symptome sind?
Ja, also beim Magen-Darm-Wurm haben wir sogar als Klassiker struppiges Fell, Appetitlosigkeit, so ein bisschen apathisch sind sie dann teilweise die Tiere. Sie magern ab, das sind so die klassischen Symptome.
Wenn man jetzt betrachtet Kälber, Jungrinder, Kühe, gibt es da Unterschiede oder zeigt sich das bei allen ähnlich?
Also es zeigt sich, also wenn wir einen Befall haben, dann zeigt sich es bei allen ähnlich, wobei Kühe in aller Regel keine Probleme mehr damit haben, weil Rinder im Laufe ihres Lebens eine Immunität entwickeln. Das heißt, am stärksten werden wir es bei Kälbern und auch bei den erstsömmerigen Jungrindern sehen. Das heißt, die halt zum ersten Mal oder ihr erstes Jahr auf der Weide sind.
Und wie sieht es mit subklinischen Infektionen, also so stillen Verläufen aus? Kann man dazu was sagen?
Es gibt Tiere, die kommen mit der gleichen Wurmlast wie ihr Nachbar quasi besser zurecht und zeigen eben keine Symptome. Und von dem her ist es tatsächlich, würde ich sagen, also wichtig ist, dass man die Symptome schnell erkennt, weil wenn man zu lange hinschaut, dann ist es einfach zu massiv. Ja, dann kriege ich das Tier vielleicht noch gesund, aber aus dem Tier wird nie wieder eine gute Milchkuh, weil es einfach zu sehr geschädigt ist.
Genau, um diese starke Schädigung quasi vorzubeugen, um halt vorher irgendwie einzugreifen, wird ja auch die Kotprobe als eine Art Frühwarnsystem anerkannt. Also dass man sagt, wenn ich einen Verdacht habe, also entweder wenn ich schon Symptome habe oder wenn ich einfach weiß, hey, bei meinem Nachbarn oder es ist einfach ein Problem gerade mit den Parasiten aufgrund der Jahreszeit, wie auch immer. Oder ich habe wirklich diese Symptome mit Durchfall, Abmagerung und so weiter. Was bringt mir dann die Kotprobe? Also was bekomme ich da raus und wie mache ich die Probeentnahme, damit es wirklich auch aussagekräftig ist?
Also zum einen sagt mir die Kotuntersuchung erst einmal, habe ich überhaupt einen Befall an Magen-Darm-Würmer oder Lungenwürmer, ja, oder ist es nicht tatsächlich wirklich doch eine Grippe, wenn die da husten? Und sie sagt mir dann auch, ob ich entwurmen soll oder nicht, also wie hoch ist denn mein Befall?
Ab wann würdest du sagen, muss man da reagieren? Weil da ist ja zum Beispiel bei dem Ergebnis, steht ja immer EPG, erstmal für was steht es und ab wann muss ich dann behandeln?
Genau, also EPG steht für Eier pro Gramm Kot. Ja, und das wäre der Idealfall, dass ich das auch ausgewiesen kriege. Es gibt nämlich auch Untersuchungen, die weisen einen nur einen geringen, mittel- oder hochgradigen Befall aus. Und mit dem kann ich halt gar nichts anfangen, weil das ist nicht genormt. Wenn ich aber die EPG, also die Eier pro Gramm Kot, habe, dann sollte man jetzt, dann sind die Grenzwerte bei einer Einzeltierprobe 250 Eier pro Gramm Kot und bei einer Sammelprobe 100 Eier pro Gramm Kot. Und das sind wir im Endeffekt auch wieder bei deiner Frage, ne, wie ziehe ich so eine Probe? Also es gibt einmal die Möglichkeit, natürlich eine Einzelkotprobe zu ziehen. Das ist jetzt im Stall sehr gut möglich, aber auf der Weide relativ schwierig, wenn die Tiere da alle rumhoppeln. Und deswegen eignet sich da eine Sammelkotprobe einfach besser, ja.
Und wie oft soll ich dann diese Kotproben machen? Irgendwie während der Weidesaison oder einmal im Jahr oder?
Ich würde es tatsächlich nach Bedarf machen. Also wenn ich sehe, dass irgendwie ein paar Tiere schlecht ausschauen und dass die verwurmt sein könnten, dann würde ich so eine Probe nehmen. Kann man auch über einen Tierarzt dann machen lassen. Über einen Zeitraum von 3 Tagen sollte man dann immer wieder Kot einsammeln von den Tieren und dann eben halt so eine Mischprobe dann einschicken, entweder selber oder über einen Tierarzt. Und im Idealfall sollte man auch noch 14 Tage nach der Entwurmung, also wenn ich eine Entwurmung mache, dann 14 Tage später nochmal eine Kotprobe einschicken, um zu schauen, hat meine Entwurmung überhaupt gewirkt oder nicht.
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir in den untersuchten Kotproben wirklich Parasiten gefunden haben. Dann hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit der Behandlung, wann das notwendig ist. Aber welche Auswirkungen, also welche Nebeneffekte muss man da auch erwähnen?
Also wichtig wäre definitiv, dass man mit der empfohlenen, also vom Hersteller bzw. Tierarzt empfohlenen Aufwandmenge behandelt. Also ja, nicht weniger von dem Mittel nehmen, weil sonst hilft es zum einen nicht und zum anderen produziere ich mir damit Resistenzen. Und ich muss es auch von der Dauer her so anwenden, wie es der Hersteller vorschreibt. Das ist ganz wichtig. Ja, also ähnlich beim Antibiotika ja auch. Und da muss man natürlich noch beachten, dass das unter Umständen Wartezeiten mit sich bringt, das Mittel. Genau, und man sollte auch jetzt gerade, wenn man jetzt auf die wenn ich eine Sammelkotprobe gemacht habe und kriege dann ausgewiesen, okay, ich muss entwurmen, dann sollte ich nicht alle Tiere entwurmen, sondern nur die, die schlecht ausschauen. Also eine Tierärztin hat mal zu mir gesagt, als Faustregel kann man sich merken, 20% der Tiere, ja, sind zu behandeln, ja. Also im Endeffekt die, die schlecht ausschauen, weil die anderen, die haben vielleicht die gleiche Wurmlast, aber die kommen damit gut zurecht, also lassen wir's.
Genau, mit dem Zurechtkommen mit der gleichen Wurmbelastung, da kommen wir auch schon zu den präventiven Maßnahmen so ein bisschen, dass wir sagen, es gibt verschiedene Maßnahmen, die da helfen können. Vielleicht kannst du einfach mal so die gängigsten aufführen und vielleicht auch noch den Punkt mit der Immunität, weil man ja auch sagen kann, wie kann ich meine Tiere sonst noch stärken mit der Fütterung oder so. Also vielleicht kannst du da auf verschiedene Methoden eingehen.
Okay, dann fangen wir vielleicht einmal mit so gängigen vorbeugenden Systemen jetzt auf der Weide an. Also der Idealfall wäre die abwechselnde Schnittweidenutzung. Ja. Also das funktioniert besonders gut bei einer Koppel- bzw. Umtriebsweide, dass man sagt, man mäht, also man beweidet und dann den nächsten Schnitt mäht man raus. Da mache ich wie so eine Säuberung quasi auf der Weide. Wenn ich das dann siliere oder Heu, dann gehen die, also silieren oder Heu machen, dann geht die also gehen die Larven kaputt. Wichtig ist, ich darf, also was nicht funktioniert, ist aber, wenn ich das dann eingrase, ne, weil dann fahre ich sie quasi wieder auf den Futtertisch, das macht keinen Sinn. Genau, das wäre das eine. Dann hilft auch ein schneller Weidewechsel, also wenn ich jetzt eine reine Weide habe und sage, okay, dann kurze Beweidungsdauer von 1 bis 2 Wochen und dann aber wieder die Fläche wechseln, ja, dass ich eine lange Ruhephase von so im Idealfall vielleicht 6 bis 8 Wochen habe. Und erst dann wieder auf die Fläche kommen, dann steigt der Wurm, also dann nehmen die zwar immer wieder Larven auf, aber scheiden die auf derselben Fläche nicht wieder aus. Das heißt, der Wurmdruck auf der Weide bleibt geringer. Und gerade jetzt und dann nur bezogen auf Jungviehweiden, da wäre es super, wenn man die erstsömmerigen Rinder zusammen mit den zweisömmerigen Rindern oder mit Trockensteern beweidet. Hat einfach den Hintergrund, dass die älteren Rinder oder auch die Trockensteher schon eine Immunität entwickelt haben. Das heißt, die nehmen quasi Larven von der Weide auf, aber die Larven können sich im Tier nicht so weit entwickeln, dass sie Eier ausscheiden oder zumindest nicht viele Eier. Und damit sinkt der Wurmdruck auf der Weide wieder. Und die Erstsömmerigen infizieren sich quasi immer so latent, aber nie so, dass sie Probleme kriegen. Und auch noch eine Möglichkeit für denjenigen, der vielleicht noch mehrere Tierarten daheim hat, ne, gibt ja Leute, die haben nur Pferde, dass man eine Mischbeweidung macht, also erst mit Rindern, dann mit Pferden oder umgekehrt, weil die Parasiten sind sehr wirtsspezifisch, die können in anderen Tierarten normal nicht überleben. Ja? Also das Pferd saugt quasi wie so ein Staubsauger Larven von dem Rind weg, die sterben dann im Pferd ab und andersrum ist es ganz genauso.
Genau, ich denke, das wären doch schon gute Maßnahmen, die wir Biobauern gut umsetzen können. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, pflanzliche Präparate, also eher so pflanzliche Heilmittel. Was denkst du darüber?
Es wird da ja viel geforscht. Also am meisten erforscht ist mittlerweile die Verwendung von der Espacette. Die Espacette ist eine Futterleguminose. Die hat so Bitterstoffe, sogenannte kondensierte Tannine, enthält die. Und die hemmen quasi die Eiausscheidung. Also sie töten keine Würmer ab, aber sie hemmen die Eiausscheidung. Allerdings hat man in Versuchen festgestellt, dass man so hohe Mengen an Espacette verfüttern müsste, die so hohe Mengen an Bitterstoffe haben, dass man das unter Praxisbedingungen nicht hinkriegt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht verkehrt, ja, wenn man da sowas füttert. Also es schadet ja dem Tier auch nicht. Und hat ja auch noch andere sekundäre Inhaltsstoffe, die dem Tier, denke ich, auch gut tun. Es gibt ja auch Leckschalen, die dann eine wurmhemmende Wirkung versprechen, wobei man immer sagen muss, das sind alles gute Sachen, ja. Die stärken das Tier, stärken das Immunsystem, alles gut, aber sie werden kein Ersatz für ein vernünftiges Weidemanagement sein und auch im Falle von einer Verwurmung auch kein Ersatz für eine Entwurmung, ja, mit herkömmlichen Mitteln.
Ja, wir wären jetzt erstmal so inhaltlich eigentlich durch, um unseren Biobauern einfach so einen Gesamtüberblick über das Thema Parasiten auf der Weide zu geben. Jetzt noch so wie immer die kleine Zugabe, unsere Weisheit der Woche, passend zum Thema oder einfach aus dem Beratungsalltag zum Thema Weide vielleicht allgemein. Kannst du da was sagen, Manuel?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe vorher überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Nee, tatsächlich, also muss ich passen diesmal.
Alles gut. Kein Problem, Manuel, da fällt dir bestimmt beim nächsten Mal aus dem Beratungsalltag wieder was ein. Ich springe gerne mal ein, ich habe auch einen Spruch. Man erkennt den erfahrenen Biobauern daran, dass er bei Durchfall nicht gleich die Gummihandschuhe zückt, sondern erstmal nach dem Weideplan schaut.
Prinzipiell möchte ich jetzt nochmal das ganze Thema zusammenfassen. Im Fokus stehen präventive Maßnahmen, also dass wir wirklich sagen, was können wir vorbeugend machen, um das ganze Thema überhaupt niedrig zu halten. Da kann es ein Wechsel der Weideflächen sein, Weidepausen, späterer Weideaustrieb oder auch so wie du, Manuel, gesagt hast mit dem Tierart, also dass ich mal statt Rindern auch Pferde auf die gleiche Fläche lasse, um das Ganze so ein bisschen einzudämmen, weil ich damit veterinärmedizinische Behandlungen wirklich reduzieren kann, wenn ich den Druck insgesamt schon niedrig halte. Dennoch ist die Behandlung wichtig, also dass die auch durchgeführt wird, wenn man einfach bei den Kotproben oder bei sonstigen Untersuchungen nachweislich Parasiten hat. Genau. Ansonsten würde ich mich jetzt bei dir, Manuel, erstmal bedanken für den kompakten und sehr praxisnahen Überblick, also dass wir einfach so gesamten Einblick bekommen haben in das Thema.
Danke dir.
Wenn du als Biobauer oder Biobäuerin jetzt motiviert bist, dein Parasitenmanagement zu verbessern, schau gerne in die Shownotes. Dort findest du den Link zum Artikel in den Naturland-Nachrichten. Wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, schreib uns gerne an podcast@naturland-beratung.de.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.